Ich habe dieses Zoom-Meeting und dann kommt Paps rein und ist gleich mal so, Silvia, bist denn du ein loses Lieschen? Aber ich kann jetzt nicht so sagen, ja, jo, sorry, mein Papa ist halt dement.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Sophia Jüngling. Schon als Kind spürt Sophia, dass ihr Vater anders ist als andere Väter. Er ist zwar sehr liebenswürdig, kann aber nicht so gut Verantwortung übernehmen und ist häufig auch eher passiv. Anfang der 2000er Jahre erhält er die Diagnose Multiple Sklerose. Die Krankheit verursacht bei Sophias Vater eine Demenz, und zwar so stark, dass er seine Töchter zeitweise nicht mehr erkennt. Sophia beschließt, seine Pflege zu übernehmen und wohnt seither mit ihrem Vater und studierenden Freunden in einer inklusiven WG. Aber erstmal herzlich willkommen, Sophia.
Ja, hi.
Hi. Erstmal danke für dein Vertrauen und dass du dabei bist hier beim Podcast. Sophia, für jemanden da zu sein, der dement ist, das kostet ja auch Kraft. Wie geht's dir im Moment? Also lastet sowas wie eine Verantwortung auf deinen Schultern oder gibt's auch Momente, die du genießt, wenn du mit deinem Vater zusammen bist? Wie würdest du das beschreiben?
Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Momente, die ich sehr genießen kann und wo mein Paps auch dafür sorgt, dass ich sie genieße, weil er ist schon echt ein Genussmensch und er hält mich auch dann an und sagt, dass ich mir angucken soll, wie schön blau der Himmel ist und wie schön grün die Bäume sind und wie der Wind da säuselt und wie sehr es auch das wert ist, diesen Moment zu genießen. Und das ist was, wo ich ihm schon sehr dankbar bin für.
Und das wirkt dann bei dir auch nach, dass du auch, wenn du mal nicht mit ihm zusammen bist, durchaus siehst, dass der Himmel so schön blau ist.
Mhm. Ja? Auf jeden Fall. Also mein Blick hat sich da schon auch geschärft. Und auch so dieses Bewusstsein dafür, dass oft das Glück in den kleinen Momenten liegt, lässt einen auf jeden Fall irgendwie auch achtsamer und meistens auch glücklicher durchs Leben gehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon auch, ist es manchmal auch schwierig, sich auf dieses kleine Glück einzulassen, wenn irgendwie die große Verantwortung auf einem lastet.
Ich meine, man muss dazu sagen, du bist ja auch verheiratet.
Kannst, ich bin auch verheiratet,
ja. Ja, genau. Und kannst aber nicht zu deinem Mann ziehen, auch weil du ja für deinen Vater da sein willst. Also damit ich das so richtig nachvollziehen kann, wo du im Leben stehst heute. Du bist fast 27, lebst mit deinem Vater jetzt wieder in dem Elternhaus, in dem du mit deinen Eltern und deiner Schwester auch aufgewachsen bist. Wenn wir mal gemeinsam so zurückschauen, wie hast du denn deinen Vater in der Kindheit erlebt? Also war er ein liebevoller Vater?
In meiner Kindheit war mein Papa immer sehr, sehr liebevoll. Das war quasi auch so irgendwie, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft. Also so dieses, er hat einfach wahnsinnig gern mit uns Zeit verbracht und war da auch mit vollem Herzen dabei.
Was habt ihr dann so zusammen gemacht?
Er hat uns ganz viel Bücher vorgelesen. Und wir haben auch, und es ist aber so ein bisschen im Nachhinein gesehen auch eher eine traurige Erinnerung. Wir haben ganz viel so Hühnergacke, Zickezacke gespielt. Wir haben halt immer gewonnen. Er konnte sich da.
Okay.
Ja.
Und hast du denn dann gedacht und auch deine Schwester, ja, der Paps, wie du gesagt hast, der lässt uns jetzt gewinnen oder hast du das schon auch auf seine Krankheit zurückführen können?
Nee, also ich glaube, wir haben schon lange gedacht, dass er uns gewinnen lässt und dann haben wir gedacht, dass wir ihn halt auch irgendwie austricksen, was wir ja auch gemacht haben, macht man halt als Kind auch. Aber jegliche Entscheidung war die Mama, wenn man irgendwie auf die Nase gefallen ist, war es die Mama, die einen dann trösten musste und so. Also wenn man sich irgendwie zum Geburtstag was gewünscht hat, ging man zur Mama, weil, ja.
Also die Verantwortung für alles lag eigentlich bei deiner Mutter?
Ja.
Ja, und er war so dabei und er war auch liebevoll und ist in den Momenten mit aufgegangen, aber ja. mehr auch nicht, muss man sagen, dann so hört sich das an. Ne?
Ja, genau.
Habt ihr das denn nicht erkannt, weil man Multiple Sklerose, denn diese Diagnose gab es ja schon, weil man das eher so mit körperlichen und motorischen Einschränkungen ja oft auch verbindet erst einmal?
Ja, also das klassische Bild von der MS ist halt, dass man relativ bald im Rollstuhl landet und das ist halt ein Bild, das nicht zutrifft.
Mhm.
Aber ich muss sagen, ich war da halt auch noch sehr klein.
Mhm. Und wenn du dich so an dein Elternhaus erinnerst, war das ein schöner Ort, um da aufzuwachsen?
Ja, wir hatten das schönste Haus und den schönsten Garten in der ganzen Siedlung.
Super.
Haben wir auch immer noch.
Ja.
Wir hatten einen kleinen Hund. Mhm. Und also auch so eine ganz schöne Erinnerung war, dass wir hatten auch so lange Nachthemden, meine Schwester und ich. Und wir durften dann in Wollsocken, die uns die Oma gestrickt hat, sind wir dann auf dem Holzboden hin und her, also gelaufen und dann immer gerutscht.
Mhm.
Und dann ist der Hund, ist uns nachgelaufen und hat uns hinten in die, also hat sich so in diese Nachthemden reingebissen und dann ist immer so nachgezogen worden. Und das war irgendwie, also wir sind immer gequiekt und gejohlt, das war so irgendwie das Schönste.
Mhm. Und wenn du sagst, der schönste Garten, wie kann ich mir das so vorstellen? War das ein sehr ordentlicher Garten oder eher
Nein.
so natürlich?
Also es war auch damals schon ein sehr wilder Garten. Wir hatten damals noch eine Schaukel und einen schiefen Apfelbaum.
Mhm.
Und auf diesem schiefen Apfelbaum konnte man sehr gut raufklettern und Raumschiff spielen.
Wow. Mhm.
Ja.
Also das hört sich ja wirklich alles sehr, sehr schön und entspannt an. Und ja, auch wenn dein Vater nicht viel Verantwortung übernommen hat, war er ja wichtig. Ne? Dem Liebevolles zu geben ist ja auch was Wichtiges.
Und er hat mich 3 Jahre lang jeden Tag von der Schule abgeholt.
Ah ja, also da war ja dann eine enge Verbindung da. Als du so 8, 9 warst, hat sich dann aber deine Mutter von deinem Vater getrennt. Hat sich das für euch als Kinder irgendwie angekündigt?
Ja, das war eine krasse Veränderung, auch weil wir weiterhin in der Schule, also in meiner Stadt in der Schule waren und dann aber recht weit außerhalb gewohnt haben.
Mhm.
Es war halt so ein bisschen von dieser Bilderbuchfamilie in den eher prekären AlleinerzieherInnenhaushalt.
Mhm. Ist das denn so, also ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, weil das betrifft ja auch deinen Vater und deine Mutter, aber hat das auch was damit zu tun gehabt, was du angedeutet hast, dass deine Mutter dann doch sehr viel Verantwortung hatte?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, man kann und das lerne ich, also das merke ich ja auch, man kann nicht für alle Verantwortung übernehmen und man kann nicht für alle irgendwie sorgen.
Mhm.
Und meine Mutter musste sich dann einfach auch entscheiden und hat sich halt für uns Kinder entschieden und da bin ich ja auch dankbar für.
Also selbst wenn ihr umgezogen seid, du hast immer wieder ein Umfeld gefunden, immer wieder irgendwie ja Menschen mit den Kindern, mit denen du gut klargekommen bist. Aber was ist denn aus dem Kontakt zu deinem Vater dann geworden?
Ja, der Kontakt mit meinem Papa wurde weniger, weil wir auch ganz lange einfach sein Verhalten irgendwie nicht zuordnen konnten.
Und dann einfach gedacht habt, ach, der kümmert sich nicht oder der ist irgendwie komisch und engagiert sich da nicht oder so und wusstet nicht, dass es damit zu tun hatte.
Ja.
Mhm. Es gab ja dann auch 2 Schlüsselmomente, die dazu geführt haben, dass du das Verhältnis zu deinem Vater nochmal überdacht hast. Einen gab es mit 12 und einen mit 16. Was war das denn mit 12 für einen Moment?
Ja, mit 12, das war also weniger ein Moment der Annäherung, sondern eher so, das war der Moment der Akzeptanz. Da bin ich von der Schule heimgegangen und habe halt irgendwie, wir hatten damals einen recht weiten Heimweg. Also zuerst eine Stunde mit dem Bus und dann noch eine gute Dreiviertel oder halbe Stunde zu Fuß. Da hat man viel Zeit auch zum Nachdenken und ich habe dann eben, ich weiß noch, dass ich da eben gegangen bin und dann mir irgendwie klar geworden ist, so ja, mein Papa ist krank und das wird sich auch nicht ändern. Der wird auch für immer krank sein und ich werde auch nie einen anderen Papa haben, außer einen Kranken. So.
Das heißt, vorher war immer noch so ein bisschen der Wunsch da, ach Mensch, lass meinen Papa doch wieder irgendwie anders sein. Und da war dann, wie du gerade gesagt hast, die Akzeptanz da in dem Moment.
Ja, ich glaube, ich habe da halt irgendwie dann mal durchgeblickt oder begriffen, was halt eigentlich abgeht.
Mhm.
Also ich bin ja irgendwie damit groß geworden und ich kannte es auch nicht anders. Und es war irgendwo auch so ein bisschen mein Normal, aber dass sich halt irgendwie, also eben, dass das gar nicht so die Norm ist. Und dass es aber bei mir so ist, wie es ist, war halt dann eben so, glaube ich, mit 12 dieser Moment der Akzeptanz. Ne?
Hm. Du hast deinen Weg gemacht, auch wenn es bestimmt hart war zwischendurch, auch für deine Mutter, stelle ich mir vor, als Alleinerziehende. Aber dann kam dieser, wenn wir über deinen Vater nochmal reden, dieser Moment mit 16. Was war das für ein Moment?
Ja, da war ich auch auf dem Heimweg von der Schule, aber halt noch in der Stadt. Und dann hat er mich angequatscht. Mein Papa war damals sehr, sehr viel in der Stadt unterwegs.
Mhm.
Und hat auch einfach immer irgendwelche Menschen random angequatscht und halt so seine Schmähs gebracht.
Mhm.
Und dann hat er mich irgendwann angesprochen. Und meistens davor war es halt so, dass wenn ich ihn gesehen habe, dass ich dann halt schon irgendwie drauf geschaut habe, dass er mich nicht sieht.
Mhm.
Und in dem Moment hat er mich aber quasi überrascht.
Ja.
Und in dem Gespräch wurde es aber dann deutlich, dass er gar nicht mit mir als seiner Tochter spricht, weil er mich als seine Tochter gerade gar nicht erkennt. Er hat mir erzählt, also ich war damals wohl 16, so um den Dreh. Und er hat mir erzählt, dass er zwei Kinder hat und dass diese Kinder aber deutlich jünger sind. Es war einfach auch so von der Art und Weise, wie er mit mir gesprochen hat, ganz klar, dass er mich gerade nicht erkennt.
Hm.
Und das war schon irgendwie ein schräger Moment.
Glaube ich.
Ich habe mich dann auch nicht dazu erkennen gegeben und habe halt irgendwie versucht, diese Situation irgendwie auch wieder, also dieses Gespräch wieder aufzulösen. Und bin halt dann irgendwie mit diesem Gefühl von, uff, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, irgendwie ist es mir wichtig, dass diese Momente nicht die Norm werden. Und habe halt das Verhältnis auch wieder, also habe ihn wieder öfter besucht und habe halt dafür gesorgt, dass er mich erkennt. Mhm. Ne? So.
Wenn du in dich reinschaust nochmal, war das dann so das Gefühl, dass er dich verliert aus seinem Leben? Und du nur noch eine Erinnerung bist? Oder was hat dich da so berührt, dass du gesagt hast, ich muss da was verändern?
Er hat mich auch deshalb nicht erkannt, weil wir so wenig Kontakt hatten.
Mhm. Ja.
Und gar nicht so sehr, weil er bereits auf einem Stand war, wo das nicht mehr gegangen wäre.
Mhm.
So.
Und ich meine, wenn er auf der Straße mit dir und er hat dich ja nicht als seine Tochter gesehen, aber über seine Kinder spricht und von denen erzählt, war das ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass sie ihm viel, viel bedeuten, dass da einfach auch noch Liebe ist, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Nee, also das ist auch was, wo ich ihm wahnsinnig dankbar bin und da habe ich auch ein großes, großes Glück mit ihm. Das wird mir auch immer wieder bewusst, so die Tatsache, dass ich einen Papa habe, der mich bedingungslos liebt und daraus auch kein Geheimnis macht und sich nicht hinter irgendwelchen, also seine Gefühle nicht hinter irgendwelchen Fassaden verstecken muss und einfach diese Liebe auch spüren und fließen lassen kann, das ist wahnsinnig viel wert. Also Krankheit hin und her, da bin ich ihm dankbar für, dass ich mir nicht irgendwie die Liebe und die emotionale Nähe meines Vaters irgendwie mühsam erarbeiten muss.
Ja. Jetzt hattest du diese Gedanken im Kopf und du hast ja gesagt, du bist dann gegangen und das hat in dir gearbeitet, wenn man so will. Was hast du dann gemacht und wie schnell hast du dann was gemacht?
Ja, also erstmal habe ich nichts gemacht.
Ja.
Mhm. Das hat dann länger gebraucht. Ich habe dann begonnen, diese alte Küche, also das ist eben, unser Haus ist ja eigentlich nicht ein Haus, sondern es sind zwei aneinander gebaute Häuser.
Mhm.
Was jetzt auch total toll ist, weil wir dadurch einfach die Voraussetzungen für diese Wohngemeinschaft haben.
Mhm.
Und so der erste Raum, den ich wieder irgendwie mir eigen gemacht habe, war die alte Küche. in der mein Papa auch gar nicht gewohnt hat. Mhm. Und da habe ich begonnen, mit Acrylfarben zu malen. Mhm. Sehr ausufernd. Ich habe dann Jahre später noch die Farbkleckse irgendwie wegmachen müssen. Mhm. Aber das war so das Erste. Und dann habe ich begonnen, das Zimmer, in dem ich jetzt schlafe, auch irgendwie so als provisorische Bleibe einzurichten, weil wir haben damals außerhalb der Stadt gewohnt. Und es war halt irgendwie, wenn man ausging abends schon, mhm, auch gut, da die Möglichkeit zu haben.
Mhm. Also es war auch praktisch einfach. Ne?
Ja, es war, mhm, auch praktisch. Mhm. Also es ist, ich glaube, zu meinem Charakter gehört schon auch eine gute Portion Pragmatismus dazu.
Mm-hmm. Und jetzt aber abseits auch des Pragmatismus, also ich fand das schon mal gut, also Farbkleckse und irgendwie Acrylfarben sorgen ja auf jeden Fall für eine Veränderung, das kann man ja nicht bestreiten. Aber war das dann am Anfang eher so, ich bin dann mal da und ich übernachte dann da auch? Und ein eher nebeneinander her mit deinem Vater? Oder ist das, weil du hattest ja gesagt, ihr hattet kaum Kontakt. Wie war das dann, plötzlich ihm dann wieder näher zu sein?
Es war auch eine sehr beobachtende, mhm, Position eigentlich. Und dieses irgendwie Sehen, was passiert eigentlich mit ihm? Mhm. Wer ist er gerade? Mhm. Und wo finde ich da auch irgendwie einen Platz?
Ein Rantasten, wenn man so will.
Ja, mhm, auf jeden Fall ein Rantasten. Und dann bin ich, nach meinem Freiwilligendienst wollte ich nicht gleich studieren, mhm, habe dann eine Ausbildung begonnen, die war an den Wochenenden in Wien und ich wusste, ich muss aber da auch dann halt mir diese Ausbildung finanzieren und habe dann zu arbeiten begonnen und habe eben auch wieder aus einem pragmatischen Grund, also zum einen, weil es möglich war, bin ich dann eben in das Haus eingezogen, mhm, und weil ich halt auch wusste, naja, bevor ich mich jetzt quasi wirklich in die große weite Welt aufmache, gebe ich irgendwie auch dieser Beziehung zwischen meinem Papa und mir nochmal eine Chance, indem ich zu ihm ziehe.
Mhm. Und dann?
Und dann hat dieser Einzugsprozess auch sehr lange gedauert. Also mehrere Jahre, auch wirklich, bis wir dann alle Zimmer irgendwie, ja, wieder quasi uns angeeignet haben. Also ich bin dann eben 2017 im späten Herbst und Winter eingezogen, habe dann auch meinen mittlerweile Mann kennengelernt. Mhm. Der hat dann 2018 im Herbst, irgendwie war er sehr, sehr viel bei uns, bevor er dann nach Australien gegangen ist. Mhm. Und als er dann eben weggegangen ist, habe ich gemerkt, dass für meinen Papa und mich dieses Haus halt einfach zu groß ist. Mhm. Und dann habe ich meine damalige beste Freundin, mit der ich auch immer noch sehr eng befreundet bin, aber die wohnt jetzt wieder in einer anderen Stadt. Die ist dann eingezogen bei uns.
Und wie hat das denn deinem Vater gefallen? Dass da auf einmal, da kommt eine Freundin von dir, dann ist das Zimmer wieder voll. Hast du das Gefühl gehabt, dass es ihm gefällt, dass wieder mehr Leben drin ist?
Ja, die Lebendigkeit des Hauses hat ihm auf jeden Fall gut getan. Er hat auch begonnen, wieder mehr Zeit im Haus zu verbringen. Mhm. Ich habe gemerkt, dass es uns beiden auch gut tut, dass da noch eine Person da ist, die jemand, mit dem ich mich dann auch austauschen kann über all das, was gerade passiert. Mhm. Und auch einfach jemand, der da nochmal was Eigenes mitbringt. Und dann mit 2020 war es dann ja, also da kam ja dann Corona. Mhm. Und da hat sich dann für uns krass die Pflegesituation verändert, weil mein Papa nicht mehr selbstständig unterwegs sein konnte.
Mhm.
Und weil dadurch sein Pflegebedarf, der ja eigentlich vorher schon da war, aber wo, ja, es war halt ein langes Rantasten.
Mhm.
Alles so, ne?
Und was hat das für dich bedeutet, dass der Pflegebedarf größer wurde?
Ja, erstmal wahnsinnig viel direkte Betreuungsarbeit.
Mhm.
Also ich habe dann im ersten Corona-Jahr, oder zumindest so in den ersten, also im ersten halben Jahr, wirklich so an die 50 vielleicht mehr Stunden wirklich auch betreut. Und also das war dann auch sehr intensiv, weil mein Papa halt einfach, der war es gewöhnt, dass er sehr viel Zeit in der Stadt verbringt. Und immer wenn ihm zu Hause langweilig geworden ist, war er so, naja, er geht jetzt in die Stadt. Mhm. Und ihm dann zu vermitteln, jo, du kannst gerade nicht in die Stadt gehen wegen dieser Pandemie, die du seit 3 Monaten nicht raffst, dass sie irgendwie die ganze Erde lahmlegt. Mhm. Ja, müssen wir jetzt alle zu Hause bleiben. Und wir haben dann auch... wir haben begonnen, den Garten zu bepflanzen. Wir haben sehr viel gebastelt. Wir haben sehr viel einfach irgendwie so Beschäftigungen uns überlegt, damit halt dieses Bedürfnis nach Abwechslung in der Stadt einfach auch gar nicht aufkommt.
Aber ihr seid euch durch die Pflegesituation und durch das natürlich auch, wenn man so will, unfreiwillig, aber nochmal näher gekommen?
Wir sind uns da nochmal sehr viel näher gekommen und ich habe dann echt auch überlegt, ob ich mich das Sommersemester 2020, ob ich mich quasi vom Studium beurlauben lasse, weil ich das Bedürfnis hatte, mehr Zeit mit meinem Papa zu verbringen und irgendwie drauf zu schauen, dass ich diese Pflegesituation irgendwie ja in ein Format bringe, das ihn gut auch hält. Mhm.
Nur damit ich das verstehe, was ist denn dein Eindruck? Also wie bewusst nimmt er wahr, wie es um ihn steht?
Also die körperliche Krankheit und dass er MS hat, das ist ihm wohl bewusst und das akzeptiert er irgendwo. Es macht ihn auch sehr traurig, dass die Mobilität nicht mehr da ist. Also er ist früher sehr gern Rad gefahren und Berg gestiegen und das geht halt einfach gar nicht mehr. Es ist für ihn oft sehr frustrierend, dass eben beim Spazierengehen halt so die Luft ausgeht. Gleichzeitig ist er da auch echt krass hart im Nehmen und setzt sich dann einfach auf den Boden, kommt auch vom Boden immer wieder auf und man kann mit ihm, also wir gehen auch durch einen Bach durch und klettern irgendwo die Böschung rauf oder so. Das geht alles. Mhm. Halt nicht besonders gut, aber es geht und es ist wichtig. Aber ich glaube, der kognitive Verfall, ich bin mir da manchmal nicht sicher, ob er es einfach wirklich nicht weiß oder ob er halt auch es nicht wissen möchte. Mhm.
Du kannst nicht reinschauen.
Nee, ich kann ihn ganz gut lesen und ich weiß oft seine Bedürfnisse, aber ich kann nicht reinschauen und das ist manchmal auch echt hart frustrierend.
Wenn du hast ja so gesagt, du hast versucht, so ein Format aufzubauen, das ihn trägt. Ne? Also so ein welche Rolle? Ich stell mir jetzt gerade diese Lebenssituation vor. Ihr habt ja da in gewisser Weise eine WG gehabt, ne? Gemeinsam mit jungen Leuten, die da Zimmer hatten, gemeinsam mit deinem Vater. Er hat das wahrgenommen, es ist lebendiger, ist mehr zu Hause gewesen. Wie war das denn für deine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, so in einer WG zu leben mit jemandem, der dement ist?
Naja, die wussten ja auch, auf was sie sich einlassen. Mhm. Also gerade so die ersten 2 Mitbewohner wussten das vielleicht noch ein bisschen weniger, weil ich das auch nicht so wusste. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ich da auch sehr offen mit umgehe und irgendwie das halt auch kommuniziere, wenn jemand zu uns zieht, dass das dann auch bedeutet, dass da gewisse Sachen anders sind, dass es eben mal vorkommt, dass mein Papa irgendwie in deren Zimmer reinplatzt und fragt, was für ein Tag heute ist und dass er sich wahrscheinlich ihre Namen lange nicht merken wird und dass es auch Zeiten gibt, wenn ich nicht zu Hause bin, dass sie mal die Abendroutine übernehmen und dass ich mich freue, wenn sie ab und an den Abenden oder auch an den Wochenenden mit uns spazieren gehen oder auch sie mal alleine mit meinem Papa spazieren gehen und dass, wenn sie zu Hause kochen und er da ist, dass man dann für ihn halt mitkocht und auch mit ihm kocht.
Und war das für die meisten eine Bereicherung oder sind auch manche damit nicht so klar gekommen?
Also es gab da schon auch immer wieder so ein bisschen, also so Schwierigkeiten, wo es schwierig war oder auch schwierig wurde. Die sind dann halt auch wieder ausgezogen, ne? Also das ist ja dann auch nicht...
Ist ja nicht für die Ewigkeit angelegt.
Nee, genau.
Ja, gab es denn auch mal Momente, in denen sich die Demenz so geäußert hat und es irgendwie auch unangenehm war?
Ja, wir hatten auch einmal die Situation, dass die eine meiner Ex-Mitbewohnerinnen, ihre Schwester war auf Besuch und die hat sich immer wahnsinnig gut mit Pubs verstanden und die haben ganz viele Witze gemeinsam gemacht und da war auch so ein ganz humorvolles, irgendwie enges Verhältnis da und dann war sie plötzlich eben so traurig und vor den Kopf gestoßen und dann haben wir gefragt, ja, was ist denn los? Und dann war sie so, ja, er hat mich einen Schlampenhund genannt. Er hat gesagt, ich bin ein Schlampenhund. Und das hat sie halt voll getroffen und verletzt. Und von ihm war es halt überhaupt nicht irgendwie böse gemeint. Und es ist halt so, also da ist er halt auch irgendwo so ein bisschen enthemmt und weiß irgendwie, also da fehlt ihm halt auch das soziale Feingefühl. Und das konnten wir dann auch aufklären und irgendwie sagen, ja, du, das ist halt eben, das ist nichts Persönliches, das ist halt auch irgendwie so ein, ist halt irgendwie auch einer seiner Sprüche. Ja, oder einmal, ich hatte ein Zoom-Meeting, das war auch total peinlich. ich habe dieses Zoom-Meeting und dann kommt Paps rein und konnte irgendwie damals schon was anfangen mit dieser Videotelefoniererei, die er eben ja auch von unserer Fernbeziehung und so kennt, und kommt so her und guckt in die Kamera und liest den Namen und ist gleich mal so, ja, Silvia, bist denn du ein loses Lieschen? Und ich bin halt fast gestorben vor lauter Peinlichkeit, weil das war halt eigentlich auch so eine, also eben, die Silvia war jetzt auch keine Freundin von mir, sondern das war eigentlich ein professioneller Kontext. Und dann irgendwie ihr so zu erklären, so, yo, du, das ist gerade ein Witz von ihm und das ist, ich weiß, das ist mega daneben, aber ich kann jetzt irgendwie auch nicht so sagen, ja, yo, sorry, mein Papa ist halt dement, weil er steht daneben, das ist ja auch irgendwie schwierig so, ne? Und, solche Sachen kommen dann schon vor.
Und tut ihm das dann leid, wenn er merkt, das ist halt nicht so passend irgendwie im Nachhinein? Oder?
Das merkt er ja auch nicht wirklich.
Merkt er nicht, ne?
Nee, also.
Und wenn du so an die schönen Momente denkst, ich meine, du hast ja so beschrieben, dass er dich sensibilisiert für die schönen kleinen Momente, ne? Für den blauen Himmel und für all das. Habt ihr auch Plätze, wo ihr immer wieder hingeht? Gibt es so Rituale?
Ja, also wir haben das Bankerl. Auf dem Weg zum Bankerl geht man durch so eine Straße mit Reihenhäusern. Und zwischen diesen Reihenhäusern sind Garagen. Und diese Garagen sind niedriger als die Reihenhäuser und geben damit den Blick auf den dahinterliegenden Hügel frei. Und jedes Mal, wenn wir an diesen Garagen vorbeigehen, dann müssen wir auf den Gehsteig und nicht auf der Straße, damit man diesen Blick auf diesen Hügel sieht. Dann muss man innehalten, dann kommt das Schau, 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 so schön. Und dann kann man weitergehen. Dann gibt es nochmal eine Stelle, wo man den Blick auf den Hügel hat. Ebenfalls innehalten, durchschnaufen. So schön, so schön. Ich konnte drehen, so schön. Und dann kommt man zum Bankerl und dort setzt man sich hin und dann wartet man erstmal und schaut. Und dann geht man später noch zum Bach, dann geht man auf die Brücke, dort wird dann Bacherl geschaut und dem Rauschen gelauscht. Und wenn es sonnig ist und warm, dann gehen wir auf die Insel rüber. Aber da muss man auch aufpassen, weil nicht, dass sich die Füße auflösen, weil eigentlich sind wir ja schon alle ein bisschen aus Zucker. Außerdem, was ja auch passieren kann, wenn man durch den Bach geht mit den bloßen Füßen, dass die bloßen Füße dann nass werden. Das sind dann so seine Schmähs, die dann da auch immer wieder kommen.
Aber wenn ich das so höre, du hast gesagt, du guckst so nach etwas, was ihn hält, ne? Ist das nicht auch ganz viel von dem, was ihm hält? Das Bankerl?
Ja. Ja, auf jeden
Bach,
Fall.
Das mit dir, dann schau. Und das gibt dir aber auch irgendwas. Also so wie sich das anhört, wirst du das ja nie vergessen, egal was kommt.
Na, außer ich werde dement, ne?
Ja, okay. Aber ja, das stimmt. Wie viel Humor habt ihr eigentlich auch im Umgang miteinander?
Na, schon viel.
Schon viel, ich höre das so raus.
Ja.
Ich höre das so raus, ja.
Ich sage auch immer so, Mein Papst ist der König der Dad-Jokes, aber ich muss sie für ihn machen, weil er kann sich nicht dran erinnern. Ja. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Also er hat so seine Palette an Witzen, die er immer bringt. Und dann manchmal kommt er aber auch so mit ganz neuen Sachen um die Ecke. Und dann sind wir oft auch irgendwie total überrascht und fasziniert, was er da jetzt irgendwie auftut. Und das ist super witzig. Es war auch ganz spannend. Da habe ich noch nicht lang bei ihm gewohnt und dann hat mich meine Tante besucht, meine mütterlicherseits Tante. Und die kannte er natürlich von früher. Und plötzlich kam er da mit Witzen an, die er jahrelang nicht mehr gemacht hat, die ich aber aus meiner Kindheit noch kannte, die er halt einfach mit ihr verbunden hat. Und die sind jetzt auch wieder zu seinem fixen Repertoire geworden. Also das ist auch so, wenn ich abends ausgehe, dann sagt er auch immer, dass ich meinen, oder wenn ich von irgendeinem Freund oder so von mir erzähle, dann ist es immer so, ja, dein Männerzirkus. Und Gigi, also mein Partner, wird dann manchmal ein bisschen, ist dann manchmal ein bisschen genervt, wenn er eine zu hohe Männerzirkusnummer bekommt, also wenn er nicht Männerzirkus Nummer 1 ist, sondern Männerzirkus Nummer 733.
Okay.
Das ist ihm dann immer so ein bisschen unrecht. So, nein, ich bin die Nummer 1 im Männerzirkus. Genau. Ja.
Also ihr habt auf jeden Fall ein gutes Miteinander, höre ich daraus. Und ich meine, das Drumherum, da hat sich ja auch was getan. Mittlerweile ist dein Vater ja auch regelmäßig bei seiner Mutter, also bei deiner Großmutter.
Genau, das war er immer schon. Ja, genau. Also die Großmutter war immer auch schon eine ganz wichtige Stütze für ihn und auch für mich. Die hilft auch wahnsinnig viel mit, eben in dieser direkten Betreuung. Organisiert nach wie vor auch immer wieder so ein paar Sachen. Und die Tagesstruktur, also die Tagespflege, wo er jetzt seit, ich glaube, auch schon 3,5 Jahren ist oder 3 Jahren, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ort, an den er mittlerweile also sehr, sehr gerne geht. Also wir haben dann einen passenden Platz für ihn gefunden. Ja, und das ist großartig, weil ich habe die Uni und komme da raus von zu Hause und er hat die Tagesstruktur und kommt da raus von zu Hause und hat nochmal soziale Anbindung und das tut ihm richtig gut.
Also es geht ja immer auch um würdevolles Leben. Also ist dein Gesamteindruck, geht's ihm gut mit dem Leben, so wie es gerade ist?
Ja, sonst würden wir es ja nicht so machen.
Also das, was er an Liebevollem euch gegeben hat in der Kindheit, scheint ja auf jeden Fall jetzt auch zurückzubekommen, so wie sich das anhört. Also das finde ich, so hört sich das zumindest an, dass er das auch spürt, dass er geliebt wird.
Ne? Ja, aber ich mache das schon auch nach wie vor deshalb, weil es mir gut tut, seine Liebe zu spüren.
Verstehe.
Und auf die möchte ich auch nicht verzichten.
Ja.
So lang das halt geht.
Du hast ja gerade gesagt, du studierst. Und wir haben ja schon drüber geredet und hast du ja auch gerade gesagt, du bist verheiratet. Was bedeutet das für dein Leben? Du hast gesagt, das geht sich schon irgendwie aus, ne? Auch die Fernehe, weil dein Mann in Australien ist. Aber worauf verzichtest du auch?
Ja, ich verzichte halt auf viel. Ich verzichte zum einen auf diese freien, ungebundenen 20er, wo man alles machen kann und nichts muss. Das hatte ich nie.
Also so ein junges Leben, wenn man so will, ne? Ohne.
So ein junges Leben, genau. Ich verzichte auch auf materiellen Reichtum oder auf finanzielle Sicherheit. Ich verzichte im Moment gerade auf eine eigene Altersvorsorge. Ich verzichte im Moment gerade auf eine berufliche Perspektive. Ich verzichte auf eine Menge Selbstverwirklichung. Ich verzichte darauf, mir auszusuchen, also mir zu überlegen, wo ich denn eigentlich gerne wohnen wollen würde. Ja.
Das ist eine Menge, wenn du das so aufzählst.
Ja, ich verzichte auch im Moment auf eine Familienplanung.
Wie sehr schmerzt dich der Verzicht?
Ja, schon sehr. Aber die Tatsache, also, oder so, sich im Bewusstsein zu halten, das ist halt jetzt auch. Also es ist halt jetzt und dieses Jetzt dauert jetzt schon irgendwie 6 Jahre und Aber das ist auch kein für immer. Und gerade was so meine berufliche Perspektive betrifft, ich werde es dann bald irgendwann doch mit dem Studium fertig. Ich musste ja dann auch nochmal Studium wechseln, weil mein erstes Studium einfach überhaupt nicht möglich war neben der Pflege. Ich weiß auch, dass ich in den nächsten Jahren meine Prioritäten anders setzen werden muss. Einfach auch, weil es mir meine eigene Existenz, weil meine eigene Existenz einfach dann mehr Bedürfnisse haben wird.
Ja, ich meine, ich habe auch immer jetzt gerade gedacht, fühlst du dich deinem Vater verpflichtet? Aber es ist ja mehr als das, oder? Also weil du kriegst ja auch was, wie du immer wieder sagst, du bekommst ja auch Liebe, da ist ja auch eine Menge, was zurückkommt. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, natürlich. Also diese Verpflichtung ist ja irgendwie auch dieser Pragmatismus. Mhm. Da ist ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis gehört gedeckt. Und das macht man.
Das macht man, weil es sich so gehört? Oder
das weil macht man, weil das...
Weil das die Kinder den Eltern schuldig sind?
Oder? Nein, weil das halt irgendwie das... Ja, also von dem Schuldgedanken, glaube ich, möchte ich insgesamt in meinem Leben ein bisschen wegkommen, weil da habe ich irgendwie auch noch nichts Gutes von bekommen. Nein, weil es halt irgendwie... Wenn ich jetzt bei meinem Papa wohne, dann brauchen wir uns auch keine andere Lösung suchen. Ne? So.
Wie fand das eigentlich deine Mutter, dass du da hingezogen bist und das alles gemacht hast? Wie finden das so Leute von außen? Gibt es da auch welche, die sagen, Mensch Sophia, überleg dir das gut. Du bist doch in den 20ern und so all das, was du aufgezählt hast.
Ja, meine Mutter hatte da, also als ich hingezogen bin, dachte ich ja, ich bleibe ein Jahr und ich habe auch echt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie so intensiv wird. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich es gemacht, also ob ich mich dafür entschieden hätte, wenn ich gewusst hätte, was dabei rauskommt und
jetzt,
rumkommt.
Jetzt sind 7 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, ne? 17 hast du gesagt, bist du
eingezogen. Es werden jetzt 7 Jahre, genau. Ich glaube, meine Mutter hatte da viel ein klareres Bild und die hat schon auch ein bisschen geschnauft, als ich gesagt habe, ich ziehe da wieder hin. Weil sie sich, glaube ich, für mich schon ein freieres Leben gewünscht hätte. Aber ich glaube, man wünscht sich halt für seine Kinder immer so die allerbesten Startvoraussetzungen und die waren halt bei uns nicht gegeben. Und das tut meiner Mama weh. Aber das ist auch, also da kann sie ja irgendwie auch ja nicht so viel für. Ne? Also das ist halt auch wieder so der Grund, warum ich halt dieses Schuldkonzept nicht so...
Ja, verstehe ich. Was hilft es auch? Oder? Also
ja,
wie du gesagt hast,
ja,
das Leben verändert sich und man trifft Entscheidungen und ja, eine Entscheidung
und man lebt
für
dann
das,
mit den Konsequenzen.
Ja, genau. Ja. Eine Entscheidung für das eine ist immer eine Entscheidung auch gegen was anderes. Also
genau.
Ja, ihr habt auch jetzt noch mehr Verantwortung erstmal übernommen, also du und deine Schwester, ihr habt ja jetzt auch die rechtliche Verantwortung für deinen Vater.
Genau, die haben wir schon relativ lang, also jetzt seit 2019. Genau.
Habt ihr euch denn Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte, wenn sich das alles weiter verschlimmert? Ist ja ein schwieriges Thema. Ja.
Wenn der Pflegebedarf von meinem Papa stärker wird, wenn er noch mehr auch legale Unterstützung braucht, also quasi seitens seiner rechtlichen Vertretung oder so, dass meine Schwester und ich auch aufgrund unseres Wissens, aufgrund unserer Ausbildung, aufgrund unserer Biografie quasi das nicht erbringen können, dann müssen wir da eine Person suchen, die das halt auch kann. Angenommen, er würde jetzt bettlägerig werden oder er hätte ein Stoma oder irgendwie eine andere medizinische Pflege und Versorgung, die da nötig wäre, das kann ich nicht machen. Ich habe da die Ausbildung nicht für. Und da gibt es ja auch professionelle Pflegekräfte, die das übernehmen. Ich glaube, wir gehen da schon auch mit einer gewissen Naivität ran, aber alles andere macht halt auch gar keinen Spaß.
Also ihr schiebt das nicht so richtig vor euch her, weil ihr macht euch Gedanken, aber jetzt bis ins Letzte immer den Worst Case, also das schlimmste Szenario sich zu überlegen und wie ich reagieren würde, das betrübt ja auch die Gegenwart. Ne?
Ja, und es frisst wahnsinnig viel Ressourcen. Und eben, das ist halt in der Pflege leider so das Ding, man reagiert meistens. Und es ist schön, wenn es Räume gibt, wo man agieren kann, aber ganz oft geht es halt einfach nur darum, irgendwie auf ein Ereignis irgendwie dann möglichst adäquat und passend zu reagieren. Und das ist frustrierend, weil man oft dann das Gefühl hat, man ist irgendwie immer hinten nach. Aber wenn man jetzt von, also wenn man quasi sich total auf die Prävention jeglicher Notfälle irgendwie sich konzentriert, ja, ist halt irgendwie auch nicht mein Zugang zum Leben.
Worauf freust du dich denn? Du hast ja gesagt, du studierst. Wir haben so viel über dein Leben mit deinem Vater gesprochen, aber worauf hast du auch richtig Lust?
Das ist manchmal ein bisschen schwer, weil ich mir jetzt lange Zeit auch so ein bisschen das Träumen verboten habe.
Mhm. Ja, jetzt kannst du es mal machen.
So, jetzt zack, back, hab Träume.
Genau,
ja, genau. Ja, also ich freue mich schon auch auf eine Zeit, in der ich unbeschwert mich nur um mich selbst kümmere und mich nur auf mich selbst, also nur für mich selbst Verantwortung übernehmen muss. Weiß aber auch nicht so ganz genau, ob und wann die kommt. Ich freue mich auch sehr aufs berufliche Fußfassen. Also ich studiere ja Medienkunst und schreibe gerade ein Drehbuch und merke, dass mir das Schreiben Spaß macht und merke, dass mir auch das Drehen Spaß macht und dieses Eintauchen in Welten, die nicht meine sind und Eintauchen in Welten, die man irgendwie selbst kreiert. Ich freue mich auch auf weitere Vernetzungstreffen und Orte, wo man dieses Thema der Pflege bespricht und irgendwie dafür kämpft, dass sich die Voraussetzungen für uns verbessern. Also ich bin da schon noch sehr aktivistisch unterwegs irgendwie irgendwo. Und ich ziehe da auch viel Kraft draus.
Ich frage am Ende des Podcasts jeden Gast, was ist Ihnen oder was ist dir heute wichtig im Leben? Was kommt dann zu den Träumen noch dazu? Was ist dir im Moment ganz wichtig?
Ich glaube, im Moment ist mir ganz wichtig, dass man diese Momente, also dass man die Träume, aber auch das, was gerade passiert, auch wirklich zulässt, zu fühlen, also dass man dieses Spüren, dieses Fühlen auch zulässt. Weil wenn ich am schönsten Strand liege und den aber gerade nicht spüren kann, weil ich eigentlich emotional und auch vom Kopf her woanders bin, dann habe ich ja irgendwie nichts dafür davon. Und das ist, glaube ich, also so dieses, was mir wichtig ist, ist, dass man auch wirklich dieses Reinspüren, was ist da, was darf da sein oder was ist gerade da und ja, dass man nicht irgendwie. Also ja, ich glaube, ich kann es gerade nicht so gut formulieren, aber es ist vielleicht auch irgendwie genau das, was mein Papa halt irgendwie mir auch vermittelt, dieses Innehalten und Anerkennen und achtsam sein und wissen, wer ich im Moment gerade bin und was im Moment gerade zählt.
Danke dir, Sophia. Und das war sehr, sehr spannend. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören und empfehlen Sie diesen Podcast auch sehr gerne weiter, in der Familie, im Freundeskreis, wo auch immer. Und wenn Sie sich für noch mehr Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen auch den Podcast Eltern ohne Filter. Ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Die Hosts treffen jede Woche verschiedene Familien, lassen sich ihre Geschichten erzählen. Den Eltern ohne Filter Podcast finden Sie in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald, hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.